Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Auktion von 2017. 6 Titel haben wir ausgewählt. Und das davon ist die Leipziger Jugendliteraturjury. Und ja, bitte, danke. Sie werden die jetzt noch intensiv erleben dürfen. Vielleicht noch ganz kurz was zu Zahlen. Die sind zwar immer relativ langweilig. Ich bin eigentlich nicht abergläubig, weil Aberglaube bringt ja Unglück. Aber die Zahl 13 hat mich etwas nachdenklich gestimmt. Das heißt, wir erleben heute hier die 13. Präsentation. Also 13 Jahre lang gibt es die Leipziger Jugendliteraturjury. Und das sind also ganze Generationen. Ich warte jetzt eigentlich, dass die Generation vor 13 Jahren die Kinder mittlerweile wieder mit in die Jury bringt. So weit sind wir gekommen. Ja, Leipziger, also der Buchmarkt in Deutschland ist gewaltig, das wissen wir. Jedes Jahr erscheinen ungefähr 90.000 Titel und allein im Kinder- und Jugendbuchsegment sind das 9.000. Jetzt sehen Sie schon davon, dass es eigentlich A, nicht möglich ist, dass man 9.000 Titel wählt. Und ich glaube, die wären dann ganz blass, wenn die in einem Jahr 9.000 Bücher gelesen hätten. Sondern wir haben natürlich eine gewisse Auswahl getroffen. Und diese Auswahl im Kinder- und Jugendbuch deckt sich jedes Jahr, und das stimmt nicht immer etwas nachdenklich, weitgehend auch mit den Favoriten beim Deutschen Jugendliteraturpreis. Auch in diesem Jahr haben wir also mit 2 Titeln eine Überschneidung, das kann ich verraten. Und insgesamt haben auch wir 6 von 12 Titeln mitdiskutiert. Also eigentlich sind es 9.000. Und am Ende einigt man sich relativ schnell auf eine Auswahl von 50, aus denen dann eine kleine Auswahl getroffen wird. Also sehr viel Masse. Heute geht es um die Klasse. Und ich begrüße A, die Leipziger Jugendliteraturjury. Ich begrüße natürlich auch Verlagsvertreter, die hier mit anwesend sind. Und ich sehe auch einen Autoren, den werde ich nachher sozusagen kurz vorstellen. Und deshalb möchte ich jetzt mich nicht länger mit der Vorrede aufhalten, sondern das erste Team nach vorne bitten. Aber das Team besteht aus einer Person.
Okay. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Rainer Maria Rilke. Heute ziehe auch ich meine Ringe. Ich laufe durch die Straßen von Leipzig. Nein, stopp. Das ist hier nicht irgendeine Straße, es ist vielleicht die schönste Straße. Vielleicht lief auch schon jemand anderes hier vor 80 Jahren, als diese Straße von flatternden Fahnen eingerahmt worden ist, die von einem System kündete, das die gesamte Stadt ausgehöhlt hat. Dort, also wo Leipzigs schönste Straße endet, an der großen Kreuzung, die Connewitzer Kreuz genannt wurde, flatterte an diesem Tag die Fahne der Hitlerjugend heran. Ein schwarz-weiß-rotes Biest an einer langen Stange aus Holz. Unten an der Stange war ein Junge, ungefähr in meinem Alter, festgewachsen. Er schaute so ernst, als ob seine Miene selbst aus Holz wäre, unberührt und unbewegt. Hinter ihm aufgereiht, wie auf einer Perlenkette, marschierten noch mehr Hitlerjungs. Ich sah nicht so genau hin, denn ich suchte keinen Ärger. Die Hände in den Hosentaschen trat ich zur Seite und tat, als wäre ich überall nur nicht an dieser Straße zwischen dem grauen Mauerwerk. Doch ich war nicht so durchsichtig, wie ich es mir wünschte. »Hey, du da!« brannte es in meinem Nacken. Ich gab vor, nichts gehört zu haben, obwohl ich schon ahnte, was jetzt kommen würde. Wäre ich gerannt, hätte der Tag einen anderen Ausgang genommen. Doch ich rannte nicht, ob aus Leichtsinn oder aus Angst oder aus Tapferkeit, das wusste nur die Sonne. Noch ein Pfiff, noch ein Rufen und dann waren sie plötzlich so nahe, dass man keine besondere geschärfte Sinne brauchte, um zu spüren, dass jemand hinter einem ging. »Bist du taub?« sprach es direkt in mein Ohr. Ich drehte mich um, die Fassade der Häuser reflektierten das Licht, so dass ich blinzeln musste. Ein Halbkreis von Gesichtern rückte näher. Alles Mögliche war in ihnen zu lesen. Verachtung, Hochnäsigkeit, ernste Empörung. In jedem Augenwinkel die Erleichterung, nicht in meine Haut zu stecken. Wie von selbst hob ich den Körper ab, während die Hände. »Langsam«, sagte ich. Was ist los? Was habe ich gemacht? Der Halbkreis blieb stehen, eins der Gesichter löste sich und kam ganz nah an meins heran. Du hast etwas nicht gemacht, sagte das Gesicht. Du hast die Fahne nicht gegrüßt. Ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, das über eine Zeit erzählt, die tiefe Narben in unserem Land und der Welt hinterlassen hat. Ich möchte euch ein Buch vorstellen, das nicht nur von der Liebe, vom Großwerden und dem Widerstandsgeist erzählt, sondern auch die Brücken zu einer Vergangenheit schlägt, die schon lange vorbei ist. Nun sind fast 3 Generationen seit dem Ende des NS-Regimes vergangen und ja, ich frage mich heute noch, was wir denn aus dieser Zeit gelernt haben, weil seit einigen Jahren kommen wieder Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen die sogenannte Islamisierung des Abendlandes. Es werden Flüchtlingsheime abgebrannt und ja, die Demokratie geht langsam aber sicher den Bach runter. Der amerikanische Philosoph und Schriftsteller George Santayana hat einmal gesagt, wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und ich will nicht verdammt sein und ich hoffe auch eines Tages so mutig, wie der Protagonist dieses Buches zu sein und mich gegen all das stellen zu können. Die Leipziger Jugendliteraturjury nominiert Bis die Sterne zittern von Johannes Herwig, erschienen im Gerstenbeck Verlag.
Ja, es war genau vor einem Jahr, da kam eine Verlagsmitarbeiterin zu mir und sagte, ich möchte Ihnen gerne ein Autor vorstellen und diesen Autor sollten wir doch mal in der Jury mit behandeln, so heißt es sozusagen. Das klang sehr nach einem Heimspiel, Leipziger Autor. Ein Heimspiel ist es definitiv nicht geworden, weil dieser Autor sozusagen national Furore gesorgt hat. Was mich damals etwas stutzig machte, war, dass er überhaupt nicht wie ein Autor aussieht, also nicht blass und dünn, sondern ganz anders. Es war ein Autor, der in einem Bioladen arbeitet und ein Autor, der heute hier auch hergekommen ist. Wenn Sie sich bitte kurz präsentieren würden, so sieht ein Autor aus, ja? Ja, herzlich willkommen. So viel Ehre ist Ihnen widerfahren in diesem einen Jahr mit einem Debütband. Ja. Wie stehen Sie dazu? Machen Sie weiter?
Natürlich, jetzt erst recht, wie man so sagt. Unbedingt mache ich weiter. Also es ist total verrückt, dass dieses Buch, was in erster Linie für mich eine Herzensangelegenheit war und natürlich mit dem Wunsch, dass die Geschichte der Leipziger Meuten weitergetragen wird, in die Welt geschrieben worden ist, aber dass es ja jetzt nicht nur irgendwie für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert ist, sondern auch von der Leipziger Jugendjury nominiert ist. Das zeigt mir halt, dass es also nicht nur einen Nerv getroffen hat, sondern dass es auch scheinbar einfach Spaß macht und toll ist, das Buch zu lesen. Und ja, das ist einfach toll. Und natürlich mache ich weiter. Es wird ein zweites Buch geben, aber ich verrate noch nicht, worüber. Keine Fortsetzung.
Das Fortsetzung ist ein Fluch, ja. Sie sind ja nicht wirklich Leipziger Autor. Ich höre da was Dresdnerisches raus, ist das richtig?
Nein.
Gut, doch richtiger Leipziger. Richtiger. Einer von uns. Ja. Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis, das heißt, nominiert, es gibt im Herbst einen Preis, wir werden sehen, auf der Frankfurter Buchmesse, nominiert nicht von den Kritikern, sondern von den Jugendlichen. Und das bestärkt uns umso mehr. Was ich noch nicht verraten darf, es gibt möglicherweise in diesem Jahr eine weitere Nominierung, aber das oder dazu dann später. Ich weiß, dass hier auch Jugendliche aus anderen Jugendjurys vertreten sind, also ich weiß es mindestens von Landshut. Könnt ihr mal kurz die Arme heben? Wie ich mir die. Ihr habt sonst immer T-Shirts angehabt, aber das ist viel einfacher. Ja? Herzlich willkommen. Ja, wir machen weiter mit dem nächsten Fragezeichen. Was verbirgt sich dahinter? Auch dieser Autor, ein deutschsprachiger Autor, der im Augenblick gar nicht in Deutschland lebt. Wenn ich jetzt sagen würde, wo, wüssten Sie vielleicht schon, wer es ist, das möchte ich nicht verraten. Dieser Autor hat ein Buch geschrieben, das für sehr viel Furore sorgte. Und er hat eine Fortsetzung zu diesem Buch geschrieben. Und dazwischen hat er einen sehr kleinen Text, ein ganz kleines Büchlein, allerdings mit sehr viel Sprengkraft und Gedanken geschrieben. Und es ist veröffentlicht worden von einem Verlag, der da sehr engagiert war. Und dieser Titel wird Ihnen jetzt präsentiert von Oskar, von Duck und von Torben. Ja.
Ja, ist es. Denk dran, so laut wie nur möglich. Ja. Und bitte verhaspel dich nicht.
Die Unterschiede zwischen uns und denen. Ich meine, die Moslems. Aber es sind auch noch nur Menschen, die zurück wollen, sagt Lola. Das Gleiche? Die Islamisten und die Rechten auf der Welt sind das Gleiche?
Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist eine Errungenschaft, um die man sich bemühen und um die man täglich kämpfen muss. Nicht zu schießen schafft noch keinen Frieden.
Aber warum meckern die Leute in unseren gut gefütterten Wohlstandsgesellschaften eigentlich so viel? Was denkst du? Obwohl sie so gut wie alles haben, womit sind sie so unzufrieden? Und warum haben sie solche Angst vor Leuten, die ihnen etwas wegnehmen? Eines der wichtigsten Industrieländer steigt aus allen Versuchen aus, die Erwärmung aufzuhalten oder wenigstens zu verlangsamen. Denn nur die Wirtschaft zählt, nur das Geld verdienen. Die großen Firmen machen vielleicht mehr Politik als die Politiker. Das ist so mit dem Kapitalismus.
Das sind heutige Probleme auf der Welt, die in diesem Buch aufgegriffen werden. Der Rassismus.
Kriege.
Die Schere zwischen Arm und Reich.
Der Klimawandel.
Und der Kapitalismus.
Aber was kann einer schon tun?
Ja, und deshalb nominiert
die Leipziger Jugendliteraturjury
das Buch Was kann einer schon tun?
Von Per Martin aus dem Oettinger Verlag.
Ja, wir kommen zu dem nächsten Fragezeichen. Dieses Buch, so viel möchte ich verraten, es ist immer die große Frage, was ist ein Jugendroman? Eine Frage, die ich nie beantworten konnte, weil nur wenn da Jugendbuch draufsteht, ist das manchmal schon etwas abschreckend. Viel besser finde ich immer, wenn man einfach von Literatur spricht und die Jugendlichen bewerten lässt, ist das dann ein Buch für sie oder auch nicht. Der nächste Roman ist mit Sicherheit ein Grenzgänger, so könnte man behaupten. Ein Buch, das die Zielgruppe sehr, sehr ernst nimmt. Ein Buch, wo es wirklich um jugendliche Protagonisten geht. Ein sehr, sehr dichter, komplexer Text. Ich kann so viel verraten, auch dieser Titel ist beim Deutschen Jugendliteraturpreis mitnominiert. Wie der Autor oder die Autorin heißen, verrät Ihnen jetzt das nächste Team.
Freiheit, Freunde, wir.
Pathetisch.
Kitsch.
Freiheit, das will ich mir merken. Die Freiheit dieser Enge, das schwöre ich mir, auch wenn ich alt bin und einen Job habe. Und wenn ich die Welt gesehen habe, wenn ich mich entschieden habe für jemanden und für oder gegen ein Kind. Wenn alles entschieden ist, daran werde ich mich erinnern.
Mein Name ist Alex. Das ist die Abkürzung von Alexandra. Die Geschichte meines Namens geht so. Meine Mutter mochte den Namen und sie starb. Das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun, aber Letzteres macht Ersteres interessanter. Du warst der Erste, der die lange Version meines Namens so aussprach, dass es schön klang. Du sprachst das A irgendwie anders aus und ich weiß nicht, warum, aber es war dann irgendwie einfach. Vielleicht, weil du einfach warst.
Ratte geht so. Wenn Ratte Mofa fährt, wehen ihre Rastas im Wind. Nie trägt Ratte einen Helm. Und sie sieht schön aus ohne. Ihre Rastas sind braun. Die verfilzten Haare sind eine Haltung, aber das darf man dir nicht sagen.
Paul geht so. Wenn Paul nachdenkt, dann zwirbelt er an seinen Locken. Paul liest Seneca, so einer ist er, der freiwillig Seneca liest. Paul merkt nichts. Und manchmal auch nichts von dem, was man Leben nennt.
Paul, du hast einen Tick.
Was meinst du? Welchen Tick? Was mache ich denn? Weißt du, mir ist gar nichts aufgefallen.
Ich bin übrigens Daniel. Ihr könnt mich auch anders nennen. Lasst euch einfach was einfallen. Ich nehme jeden Namen.
Okay, wir nennen dich Johnny. Ach, Johnny Cash.
Oder nach Johnny Depp.
Oder Johnny O'Keefe.
Wir spielen ein Spiel. Wenn du mitmachst, musst du dich an die Regeln halten. Egal was passiert, du musst die Regeln befolgen. Wenn für dich deine Grenze erreicht ist, dann stehst du auf und gehst. Einfach so. Gehst einfach weg ohne Erklärung. Aber dann hast du verloren.
Stell dir vor, wir sind in einem Kurs und du bist unser Lehrer.
Stell dir vor, wir würden unangemeldet bei dir auftauchen.
Und mit dir trinken.
Uns anfreunden.
Stell dir vor, du wärst anders. Lila.
Stellt euch vor, die heilige Dreieinigkeit bekommt einen Riss.
Stell dir vor, du würdest dich in ihn verlieben.
Stell dir vor, du wärst auch in mich verliebt. Du hast mich auch nicht angeschaut, nicht mehr. Das letzte Mal, als du mich zum Konjunktiv degradiert hast. Und auch auf der Rückfahrt kein einziges Mal. Jedes Spiel hat ein Ende. Das waren deine letzten Worte und ich will nicht glauben, dass du recht damit hast.
Die Leipziger Jugendliteraturjury nominiert Mehr Schwarz als Lila von Lena Gorelick, erschienen im Rowohlt Verlag.
Ja, dieser Titel, wenn Sie es nicht wissen, ist gestern im Rahmen der Nominierung für den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Sparte der Kritiker mit aufgenommen worden. Also wir haben sowohl einen Titel dabei ganz vorn bei den Jugendjuries, bei den 6 Nominierten und diesen Titel sozusagen bei den Kritikern. Und wir haben uns hier entschieden bei der Präsentation mit den Jugendlichen, dass wir einfach den Text sprechen lassen. Und das war sozusagen eine Szene aus diesem Beziehungsgeflecht von 3 Jugendlichen und ihrem Referendar. Der nächste Titel, der hier auf der Liste steht, oder der nächste Titel stammt gewissermaßen von einem Altmeister der deutschen Kinder- und Jugendliteratur, einem, der keine deutschen Wurzeln hat, der sozusagen sich aufgerufen fühlte, zu aktueller Problematik ein Buch zu schreiben mit der Erzählkunst seines Landes und seiner Kultur. Und wie dieser Titel heißt, wird Ihnen jetzt die nächste Präsentation verraten.
Sharif habe ich zufällig kennengelernt. Ich war mit meiner Frau bei einem befreundeten Ehepaar zum Essen eingeladen und an diesem Abend saß auf einmal dieser blasse junge Mann im Wohnzimmer. Sharif Surur, ein Syrer. Ich grüßte ihn auf Arabisch und wir unterhielten uns eine Weile. Wir verstanden uns gut, denn Sharif hatte auch bis zu seiner Flucht im christlichen Viertel von Damaskus gelebt. Merkwürdigerweise war er auch sehr interessiert an meiner Arbeit als Schriftsteller und las fieberhaft einige Bücher von mir. Während einer Lesetour fand ich eines Abends eine E-Mail von ihm in meinem Briefkasten. Vielleicht interessiert dich die Geschichte meines Freundes Sami und vor allem die Geschichte seiner Narben. Was dieser Junge durchgemacht hat, ist unglaublich. In diesem Buch wird also die Geschichte von dem Freund Sharif erzählt und auch in so einem erzählerischen Stil, wie so Anekdoten. Da stelle ich mir vor beim Lesen immer, dass ich so am Kamin mit Freunden sitze und so einer schönen Erzählung lausche. Und diese Anekdoten ergeben aber trotzdem eine zusammenhängende Handlung. Was ich auch sehr an dem Buch schätze, ist, dass es sehr gute Einblicke in die damalige Situation in Damaskus liefert, ungefähr in den 1980er Jahren. Unsere Schule erinnerte eher an eine Kaserne und hatte mit einer Bildungseinrichtung für freie Menschen wenig zu tun. Hier wurden die Schüler gedrillt auf die Liebe zum Präsidenten und den Hass gegen seine Feinde. Jeden Morgen vermischten sich die Rufe für das Vaterland mit den absurden Reimen auf die Namen der Herrschersippe und auf die der Heimat. Auch wenn das jetzt hier so klingen mag, ist das Buch kein Moralapostel und ist auch nicht belehrend. Ganz im Gegenteil, ich fand es eher bereichernd, zum Nachdenken anregend, zum Beispiel auch durch solche philosophischen Stellen. Nach 6 Jahren verließen wir die verdammte Schule. Wir wussten die Längen aller wichtigen Flüsse der Welt und die Höhe aller berühmten Berge auswendig, aber von der Erde und ihren Völkern hatten wir keine Ahnung. Wie können 1 Milliarde Chinesen so friedlich in einem Land leben? Warum haben Länder in Nordafrika so linear gerade Grenzen? Warum leben Menschen in der Eiseskälte? Warum sind die Menschen in Ländern, die an Rohstoffen so reich sind, so arm? Gibt es überhaupt Inder, Nigerianer, Südafrikaner oder sind in jedem Land mehrere Völker? Eine Lebensgeschichte eines einfachen Jungen, der Unrecht nicht erträgt, sondern sich dagegen auflehnt. Sami und der Wunsch nach Freiheit erschien im Gelsen-Gelberg Verlag von Rafik Shami.
Ich möchte an dieser Stelle als Zwischeneinschub mich auf jeden Fall bedanken. Die Arbeit der Leipziger Jugendliteraturjury wird wertgeschätzt von den Verlagen. Das heißt, wir bekommen immer Leseexemplare in der Anzahl, die wir uns wünschen. Und die Frage ist natürlich, wer wünscht sich eigentlich diese Titel? Ist das der Herr Elstner, der sagt, das muss diskutiert werden? Nein, das ist immer die Jury, die sagt, Herr Elstner, bitte bestellen Sie bei den Verlagen die Leseexemplare. Und dieser Aufforderung kommen die Verlage immer nach. Und dafür ein ganz großes Dankeschön, weil wir uns da einfach bestätigt fühlen. Ich sehe da zum Beispiel, ich weiß nicht, sind Sie Verlag? Gut, kein Verlag. 13 Jahre haben wir Titel diskutiert. Und Sie sehen, dass man hier vorne an der Auswahl bis jetzt schon etwas, was den Buchmarkt überschwemmt, ist nicht dabei. Ich denke immer, manchmal gefühlt 80% der Bände sind mittlerweile mehrwerkig, 3-bändig, 7-bändig, 12-bändig. Und ein weiteres Thema ist immer wieder auch bei der Diskussion mit Jugendlichen dabei, und zwar ernsthafte Themen und geschichtliche Themen. Der nächste Titel ruft ein Kapitel der deutschen Geschichte, der Weltgeschichte auf, der fast in allen 13 Jahren immer dabei gewesen ist. Und das ist wichtig und richtig so.
Glühbirne. Zuerst einmal habe ich eine Überraschung für euch. Aus dem Plunder, den er mitgebracht hatte, zog Edison ein Säckchen aus grobem Stoff hervor, in dem sich ein zusammengerolltes, dunkles Lumpenbündel befand. Er nahm es vorsichtig auf den Arm, als wäre es ein schlafendes Baby. Er hielt es an seine Wange, dann legte er es auf den Tisch zurück. Er wickelte es auseinander wie ein Zauberer, der erst den leeren Zylinder zeigt, bevor kurz darauf auf wundersame Weise etwas daraus auftaucht. Es war das letzte Mal, dass wir alle gemeinsam eine Lampe anschalteten. Dort oben in der Dachkammer vergaßen wir die Finsternis, die Stille, die Nacht, die uns bevorstand, und die Sterne, die hier nicht mehr zu sehen waren. Wir vergaßen sogar den modrigen Geruch der Decken, das Jucken der Läuse, die sich in unseren Haaren eingenistet hatten. Hier waren nur wir. Jeri mit seinem unglücklichen Talent war auch noch dabei. Wohin ihn das führen sollte, ahnte er in diesem Moment noch nicht. Edison hatte den Raum betreten. Wie ein Gesandter schritt er herein und kniff die Wangen zusammen, um nicht lachen zu müssen. Vor der dunklen Tür im düsteren Raum konnte er seine Aufregung leichter vor uns verbergen. In der Hand hielt er das Bündel, das er sofort vor uns auf den Tisch legte, an dem wir die Redaktionssitzungen unserer Zeitung abhielten. Dann riss er den Mund weit aus. Man konnte seine weißen Zähne in der Dunkelheit blitzen sehen und flüsterte: Überraschung, eine Glühbirne. Überraschung, einfach so, ohne Ausrufezeichen. Die benutzten wir nicht mehr. Ausrufezeichen standen nur hinter den gellenden Befehlen, die messerscharf in unsere Ohren schnitten. Wir scharten uns um den Tisch. Wer auf einen der Pritschen gelegen hatte, quälte sich wieder hoch. Der Fußboden knarrte. Schon als Edison Überraschung gesagt hatte, war alles ganz still geworden. Ganz behutsam öffnete er das Bündel. Ein zweiter Lumpen kam zum Vorschein, in dem eine Papierhülle verborgen war. Darin war eine Glühbirne eingewickelt. Edison nahm sie vorsichtig in die Hand und präsentierte sie uns, als wäre sie ein Diamant. Wir beugten uns ganz nach vorne, kamen so nah, dass sich unsere Augen in der Glühbirne widerspiegelten. Edison hielt sie an der Fassung fest. Und wenn sich Aufregung in Elektrizität verwandeln könnte, dann hätte er sie mit seinen Fingern zum Leuchten bringen können. Wir waren sprachlos. Er stieg auf den Tisch und steckte die Glühbirne in die nackte Fassung, die an einem Kabel von der Decke baumelte. Für unsere Ankunft hatte dort bestimmt auch eine richtige Lampe gehangen. Vielleicht eine aus Kristall? Wir bekamen vor Staunen kaum Luft. Edison schraubte und schraubte. Dabei hüpfte er immer wieder auf und ab. Es sah aus, als hätte ihn jedes Mal ein Stromschlag erwischt. Er schraubte weiter, während wir in Gedanken seinen zuckenden Bewegungen folgten und mit den Händen immer schneller auf die hölzerne Tischplatte schlugen. Stenek brachte uns zum Schweigen. Seid ihr verrückt? Schluss mit dem Krach! Wir beruhigten uns wieder. Edison hatte es geschafft. Er sah Peter an, der sich neben den Schalter gestellt hatte. Kann ich? Fragte er. Wenn sie uns dieses Mal erwischen, dann bringen sie uns um. Aber von draußen sieht man nichts. Eine Handvoll Jugendliche aus dem Ghetto von Theresienstadt stellt sich gegen eine Macht, die sie eigentlich nicht verhindern können, allein mit der Kraft der Worte.
Die Leipziger Jugendliteratur-Jury nominiert Im Ghetto gibt es keine Schmetterlinge von Matteo Corradani, aus dem Italienischen von Ingrid Ickler, erschien im Verlag CBJ.
Bevor wir das letzte Fragezeichen enthüllen, ein Hinweis. Es gibt zu dieser Auswahl Postkarten und es gibt für die Verlage auch Pressemappen, die dort hinten ausliegen. Die können Sie sich dann mitnehmen. Die Jury, vielleicht noch die Zahlen, das finden Sie dann auch auf der Postkarte namentlich, setzen sich aus 7 Leipziger Schulen zusammen und sind insgesamt an der Zahl 16. Die werden jetzt nicht von dem Schulleiter ausgewählt, auch nicht vom Deutschlehrer, sondern die melden sich freiwillig und werden in der Leipziger Stadtbibliothek, die das Ganze ausrichtet, auch nicht mit Geldprämien dahin gelockt, sondern sie erhalten Wasser und Kekse von Aldi. Mehr gibt es nicht. Und Bücher zum Lesen. Wir sind kein geschlossener Kreis. Es kann jederzeit jeder dort mitmachen, der möchte. Und auch heute, wenn jemand sagt, ich bin aus Leipzig, würde gerne da mitarbeiten, kann der sich sofort bei mir melden. Alles, was wir brauchen, ist eine E-Mail-Adresse, dass wir immer einladen können. Also ein offenes Forum. Und wer nicht mehr mitmachen möchte, der darf auch wieder gehen. Also er wird nicht festgebunden. Ich freue mich insbesondere bei der Jury. Wir haben sehr viele, die sich kurz vor dem Abitur befinden und die trotz Klausurenstress und Vorabitur das so wichtig gefunden haben, hier mitzumachen, dass sie auch heute hier da sind und eigentlich noch ganz munter aussehen. Manche sind ein bisschen krank, aber sie haben durchgehalten und sind alle vollständig erschienen. Das letzte Fragezeichen. Es gibt Autoren, die immer wieder überraschen. Es gibt Autoren, die sind besonders unterrichtstauglich. Und man weiß als Verlag auch, wenn ich einen Autoren mit didaktischem Material verziere, dann hat er gute Chance, im Taschenbuch zu landen und dann die Schüler die nächsten 20 Jahre zu begleiten. Der letzte Autor gehört in diese Kategorie. Es gibt ein Buch von ihm, das hat jeder schon irgendwie wahrscheinlich gelesen oder zur Kenntnis genommen. Es ist verfilmt worden. Aber mit dem aktuellen Titel hat er sich sozusagen von dem, was er bisher geschrieben hat, deutlich abgehoben. Es ist sehr überraschend, eine sehr überraschende Symbiose. Und worum es sich handelt, das überlasse ich jetzt dem letzten Auftritt.
Gut, ich sage es dir nur ungern, mein Sohn, aber es ist die Wahrheit. Wir haben praktisch all unsere bekannten Bestände aufgebraucht.
Der Alte machte eine Pause, um die Worte sacken zu lassen.
Der Sauerstoffproduktion ist unter ein akzeptables Niveau gesunken. Dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass man an manchen Tagen kaum Luft bekommt.
Ich dachte, das liegt am Kohlenmonoxid,
sagte Ismail. Wenn im Zirkonium-Elektrolysewerk Kohlendioxid aufgespalten wurde, entstanden Sauerstoff und Kohlenmonoxid, das ab einer gewissen Konzentration giftig war.
Unter anderem auch, aber hauptsächlich ist es Sauerstoffmangel.
Ismail bekam eine Gänsehaut. Wenn es stimmte, was Old Ben behauptete, bedeutete das dann nicht das baldige Ende allen Lebens auf der Erde?
Bist du sicher? Joe und Petra hätten mir doch bestimmt davon erzählt.
Der alte Mann schüttelte den Kopf.
Denk mal nach, mein Sohn. Mehr als alles andere wollen eure Pflegeeltern, dass Archie und du in Sicherheit seid. Und bald schon wird der sicherste Ort überall, nur nicht auf der Erde sein.
Plötzlich verstand Ismail, warum Joey und Petra nichts gegen Archies Anmeldung unternahmen und ihn selbst dabei ermutigt hatten. Trotzdem schüttelte er den Kopf.
Wenn das stimmt, gehe ich nicht weg. Die beiden können doch nicht von mir erwarten, dass ich sie hier ihrem langsamen Tod überlasse.
Old Ben legte die Hand auf Ismails und drückte sie. Sein Griff war überraschend kräftig.
Wenn du hier bleibst, mein Sohn, werdet ihr alle sterben. Du kannst dich und deine Pflegeeltern nur retten, wenn du gehst.
Und sie im Stich lassen?
Das war unvorstellbar. Old Ben ließ Ismails Hand los und lehnte sich zurück in den Schatten. Er trank einen Schluck Benzo, betrachtete das Glas und überlegte, was er noch sagen wollte.
Hör mir gut zu, mein Sohn, denn das, was ich dir jetzt sagen werde, ist nicht leicht zu schlucken. Was, wenn ich dir sage, dass wir uns schon mal begegnet sind? Vor langer, langer Zeit. Ich meine nicht hier auf der Erde.
Der Alte zeigte mit dem Finger nach oben.
Ich meine da, wo du jetzt hingehen wirst. Auf Kretisea, wo du an Bord eines Schiffes namens Peakwood gedient hast.
Ein Buch über einen Jungen, der um sein Überleben kämpft.
Ein Captain, der dem gefährlichsten Monster des Meeres nachjagt.
Ein spannendes Buch über unsere Zukunft.
Die Leipziger Jugendliteraturjury nominiert das Buch Creature von Morten Drew, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Nikolai von Schweder-Schreiner und erschienen im Ravensburger Verlag im Jahre 2017.
Ja, meine Damen und Herren, das ist die Auswahl des Jahres, sozusagen das Filtrat. Es geht weiter. Im nächsten Jahr, denke ich, wenn wir wieder von der Messe den Raum hier bekommen, gibt es 6 weitere Titel und wir sind jetzt sehr gespannt. Es gibt einiges, was uns schon jetzt interessiert und diskutiert wird. Wenn jemand mitarbeiten möchte, ab April sozusagen startet das neue Juryjahr. Ich danke Ihnen, Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin ein frühlingshaftes Wetter und
Ich möchte mich nochmal ganz kurz hier einmischen, bevor Sie alle in Ihren wohlverdienten Messebesuch entlassen werden. Und zwar hat Robert ja viel über Kekse, Wasser, unsere Juryauswahl erzählt. Aber ich finde, es gibt eine Sache, für die wir uns als Jury mal bedanken sollten. Und zwar für die gesamte Organisation, für die Möglichkeit, die wir hier bekommen, die Bücher einfach so zu lesen, immer das Aktuellste da zu haben. Und dafür möchten wir uns ganz herzlich bei Robert Elstner und auch bei Uta Eitzen bedanken von der Jugendkulturwerkstatt in Leipzig. Vielen Dank für alles.
Das gehörte jetzt nicht zum Drehbuch. Ja, danke. Thank you.
Ja. Okay. Soll die Veranstaltung nicht eigentlich bis 13 Uhr gehen?
Genau. Wir sind jetzt etwas eher fertig.
Ja, einiges.
Wir wollen noch einfach Gespräche.
Alles klar.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.